Nun, Gottes Segen, freut mich, heute Morgen bei euch zu sein. Eigentlich sollte ich Ende April da sein, aber habe ich damals getauscht mit Bruder Kolecki. Ich war im Ausland und konnte nicht gleichzeitig auch in Schweinfurt sein. Und so ergibt sich die Tatsache, dass ich heute Morgen bei euch könnte. Wir haben bei der Lektion über Israel, Ägypten. Und wenn wir ein klein bisschen in die Bibel anschaut, merken wir, dass außer Israel zwei Länder hervorkommen. Sehr prägnant und sehr oft erwähnt werden. Einmal Ägypten und zweitens Babylon. Und interessant ist, dass Gott uns sagt, dass aus Ägypten nimmt er uns selber raus. Aus Babylon müssen wir selber rauskommen. Und jetzt will ich mit euch eine Passage aus der Bibel ein klein bisschen betrachten und schauen, wie ist das? Wie war es damals in Babylon und wie es mit dem Ausreisen war. Punkt 1, kehre ich zurück in Deutschland. Bis vor 2 Jahren war Deutschland Weltmeister in Reisen. Spielte keine Rolle, woher auf dieser Welt du dich befindest. So wie Henry Stober einmal sagte, nach dem nächsten Eck findest du auch den nächsten Deutschen, der irgendwo auf die Reise in dieser Welt ist. Und wenn man betrachtet die Tatsache, dass die Deutschen so reisefreudig sind, man hat gedacht vor 2 Jahren, in Reisebranche ist keine Möglichkeit, arbeitslos zu werden. Naja, es hat sich ein klein bisschen geändert. Es war die einzige Branche, die jährlich, und das seit sehr langer Zeit, zweistellig wuchs. Und jetzt habe ich eine Frage für euch. Wenn man vor einer Reise steht, was wünscht sich vom Wetter, von Umgebung, was wünscht sich? Was möchte man haben? Schönes Wetter. Aha. Mal sehen. Eine große Gruppe von Menschen, und da lesen wir plötzlich in Esra Kapitel 8, 21, dass dort am Fluss Ahava war kein Fluss, es war ein Dock auf dem Euphrat, wo die Juden sich versammelt haben. Und da rief jemand zu, auszuwandern. Und wir sind in dieser Zeit und wir schauen, was Gott eigentlich sagt zu dieser Reise. Ich schlage vor, wir öffnen das Buch Haggai, einen ganz kleinen Prophet, und Kapitel 2, Abvers 20 weiter. Noch ein zweites Mal sprach der Herr am 24. Tag des Monats zu Haggai. Er befahl ihm, Zerubabel, dem königlichen Bevollmächtigten für Juda, auszurichten. Und bleiben wir ein klein bisschen stehen. Wie gewohnt bei mir müssen wir immer schauen, mit wem wir zu tun haben. Wann das geschah ungefähr. Und das ist ganz wichtig für uns. Man liest in den Psalmen, dass die Israelis eingeladen wurden, auch zu einem Festival, Folklorfestival oder sowas, Kulturfestival, wohl wahrscheinlich in ein Land wie Babylonien, waren viele solche Ereignisse, wo jede Volk ein klein bisschen sich vorgestellt hat. Und da wussten die Babylonier, dass die Hebräer kulturell viel drauf haben. Und die wurden auch eingeladen. Komm, spielt auch mit. Kann sich jemand erinnern, was im Psalm 137 steht? Als sie eingeladen wurden, was haben sie die Juden gesagt, die Israelis? Wie sollen wir singen oder spielen, wenn die Pforten Jerusalems verbrannt sind und die Stadt eine Ruine ist? Man könnte meinen, Mensch, da sind Leute, die gleich zurück nach Israel wollen. Und kam dieser Zerubabel mit der Aufforderung dort am Fluss Ahava, am Euphrat, und sagte, komm, kehren wir zurück. Weiß jemand, wie viele Leute sich zurück begeben haben auf dem Weg nach Israel? Zahlmäßig oder prozentuell? Damals lebten ungefähr 1 Million Juden oder Israelis in Babylon. Wie viele meint ihr, dass gekehrt worden sind zurück nach Jerusalem? 50.000. Wisst ihr, was das bedeutet? 5%. Ist nicht ein klein bisschen wenig? Mit Sicherheit ist ein klein bisschen wenig. Aber das ist die Wirklichkeit. Jetzt wollen wir ein klein bisschen kennenlernen, die Leute, mit denen wir zu tun haben. Weil die Namen spielen eine ganz große Rolle. Wir reden von Haggai und Haggai redet von einer Person. Die Person heißt Zerubabel. Wer ist Zerubabel? Wenn wir ein klein bisschen schauen, werden wir feststellen, er ist der Sohn Shealtiel. Wer ist Shealtiel? Shealtiel ist der Sohn von Jekonia oder Joachim. Pharaon Necho, ein gut sprechenden in die hebräische Sprache, wechselte ihm der Name in Jahre 604 vor Christi. Und Shealtiel war der Sohn von Joachim. Und was bedeutet Shealtiel? Shealtiel bedeutet in Deutsch, ich bat Gott. Was bedeutet Joachim? Jahwe hat eingesetzt. Und es ist interessant, dass Gott wirkt auch durch, in Anführungszeichen, Fremden, bedeutsame Namen weiterzugeben. Wer ein klein bisschen die Geschichte kennt, weiß, dass wirklich Jahwe hat eingesetzt. Aber die Geschichte folgt weiter und wir werden sehen, dass die Menschen, und hier in Klammer, die Juden, sich quergestellt haben und der Plan Gottes ging nicht aus. Zerubabel, der Sohn Shealtiel. Wir finden Zerubabel auch unter einem anderen Namen, Shesbazar. Das finden wir in Ezra Kapitel 1, Vers 8. Aber interessant ist, dass wir, wenn wir in 1. Chroniker Kapitel 3, Vers 19 lesen, lesen wir über den gleichen Zerubabel und da ist benannt als Vater Pedaja. Und das ist ein typischer Text, wo die Kritiker der Bibel sagen, ja, merkst du, es ist hundertprozentig sicher, dass wir von der gleichen Person reden. Aber einmal ist der Sohn Pedajas, einmal ist der Sohn Shealtiels. Weiß jemand, wessen Sohn ist? Stimmt der Text der Bibel? Ja oder nein? Stimmt, oder? Es ist eine ganz einfache Sache, wobei nicht kompliziert ist bei den Kapiteln. Nur, man muss ein klein bisschen in die Materie reinkommen. Wer ist Pedaja? Pedaja hat auch einen biblischen Namen, Jahwe befreit. Pedaja heiratet eine junge Frau. Pedaja stirbt und sein Bruder, Shealtiel, was muss er machen? Muss die Witwe nehmen und ein Kind zeugen. Wem gehört das erste Kind? Dem Verstorbenen. Und so ist der Text Es spricht die Wahrheit auch hier, auch drüben, weil er ist biologisch gesehen der Sohn Shealtiels. Der ist sein biologischer Vater. Aber von der Gesetzlichkeit in Israel ist er der Sohn Pedaias. Die Erbe von Pedaia nimmt er. Und so finden wir ihn es ist nicht so eine komplizierte Sache, aber ich habe besonders erklärt, um zu sehen, dass sehr viele Texte in der Bibel sind umstritten für die draußen, aber im Grunde genommen, die Bibel hat immer recht. Noch ein zweites Mal, es sind nicht viele Prophezeiungen für Haggai gegeben worden, noch ein zweites Mal sprach der Herr am 24. Tag des Monats zu Haggai. Er befahl ihm, Zerubabel, dem königlichen Bevollmächtigten für Juda, auszurichten. Wer ist Zerubabel, wenn der Opa einen biblischen Namen hat? Wenn die beiden Väter, in Anführungszeichen, einen biblischen Namen hat, weiß jemand, was Zerubabel bedeutet? Weil auf das gründet die Predigt von heute Morgen. Bitte? Zerubabel ist nicht einmal sein Name. Wobei die Bibel erwähnt diesen Namen. Ihr habt im Buch Daniel festgestellt, wir lernen vier Jugendliche mit biblischen Namen und plötzlich finden wir in dem nächsten Moment mit ganz unbiblischen Namen. Dann finden wir sie unter Belshazzar, Shadrach, Meshach und Abednego. Das sind keine biblischen Namen, sind babylonische Namen. Und genau das gleiche haben wir mit Zerubabel. Zerubabel bedeutet Spross Babylon. Spross Babylon. Es scheint so, dass wohl wahrscheinlich Zerubabel in Babylon geboren ist, aus königlicher Familie, und erfüllt zum Schluss der 70 Jahren den Drang und die Pflicht, das Volk zurückzuführen in Israel, in Judäa. Und lesen wir weiter, was hier steht. Und ich habe meine Predigt in 3x3 Punkte geteilt. Ich, der Herr der Welt, werde Himmel und Erde in ihren Fundamenten erschüttern. Wir haben gesagt, wenn wir vor einer Reise stehen, wollen wir schönes Wetter, alles schön und gut haben. Und was steht hier? Ich werde die Welt, Himmel und Erde, in ihren Fundamenten erschüttern. Ist nicht gerade interessant. Jetzt, ich bin einer, der immer wieder schaut, ja, was ist da los? Wann ist das geschehen? Und ich habe mir die geschichtliche Betrachtung auch ein klein bisschen näher genommen und in die Geschichte angeschaut, ob in der Zeit irgendwie ein Erdbeben oder etwas gewesen war. Weiß jemand, ob in der Zeit ein Erdbeben war oder nicht? Es war kein Erdbeben. Dann stellt sich die Frage, entweder lügt Gott, wenn er mit Zerubabel spricht, oder muss ich ein klein bisschen tiefer graben und schauen, ja, was will Gott hier sagen? Und ich denke, ich habe noch hier erwähnt, dass die Bibel eigentlich Variationen auf das gleiche Thema ist. Thema ist, der Mensch ist in die Maschen von dem Satans reingekommen, hat selber gesündigt. Der Weg führt zum Tod. Alle Menschen haben gesündigt und haben Not an der, wie sagt man in Deutsch, an der Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat eine Lösung. Lösung nennen wir Erlösungsplan. Und in diesem Erlösungsplan sagt Gott uns, ich komme bald. Und im Grunde genommen werden wir im Alten und im Neuen Testament immer wieder das gleiche Thema betrachtet bekommen, nur aus verschiedenen Winkeln, breiter oder schmäler, aber immer das gleiche. Und ein Thema, die ganz wichtig ist, das ganz wichtig in der Bibel ist, ist Wiederkunft Christi. Und ihr werdet heute Morgen von mir bekommen die These, hier spricht im Grunde genommen Gott zum Zerubabel als Spross Babylon mehr für uns als für ihn damals. Und wir werden gleich auch sehen, warum und weshalb. Das erste Punkt haben wir gesehen, ich werde Himmel und Erde erschüttern. Zweites, ich stoße die Königsthrone um und mache der Herrschaft der Völker ein Ende. Hier habe ich mit der deutschen Übersetzung ein bisschen ein Problem. Und wie kam ich dazu? Ich lese meistens Deutsch und Rumänisch, ich bin Rumäne. Und in Rumänisch ist eine andere Übersetzung. Ich versuche es ein klein bisschen in Deutsch umzumünden. Ich werde den Thron der Königreiche umstürzen. Habt ihr eine Unstimmigkeit, grammatikalisch gesehen, in das, was ich gesagt habe, gemerkt? Ich wiederhole noch einmal, seid ihr aufmerksam an das, was ich sage? Ich werde den Thron der Königreiche niederreißen. Was merkt ihr hier, das nicht stimmt? Entweder muss ich sagen, der Thron des Reiches oder die Throne, Plural, der Königreichen. Und davon wurde ich ein klein bisschen hellhörig und habe versucht zu schauen, was steht in Original. Und in Original steht ein Thron und mehrere Königreiche. Stimmt das? Könnte so sein? Ich möchte mit euch ein klein bisschen in unsere aktuelle Geschichte reinkommen. 1984 sagte der damalige Präsident USA, Ronald Reagan, wir müssen Number One werden. In eine Nacht- und Nebelaktion wurde im Grunde genommen der erste Paragraph der amerikanischen Verfassung de facto ausgesetzt, indem USA und Vatikan in einem Prozess von nur 3 Monaten Botschafter gewechselt haben. Seit 1984 gibt es einen Botschafter vom Vatikan in Washington und umgekehrt. Ist ein bisschen komisch, oder? Da wissen auch viele Adventisten nicht. Da mache ich einen Klammer. 1995 in Utrecht. War jemand von euch in Utrecht bei der Generalkonferenz? Aha. Habt ihr zum Schluss kommen immer die alle Nationen, ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Sind jetzt mittlerweile 27 Jahre da, ne? Könnt ihr noch erinnern, was war ein Höhepunkt bei dieser Parade von Nationen? Und wann die Leute geklatscht haben, begeistert von das, was sie gesehen haben? Die Parade ist immer alphabetisch. Man fängt mit Albanien oder Albanien, glaube ich, dann Andorra und so weiter und so fort, soweit wir dort Mitglieder haben. Und gegen Ende kam auch eine Gruppe von 7, 8 Leute, die frenetisch unterstützt worden sind. Wisst ihr, was für eine Delegation war da? Vatikan. Und wir in dem Saal, die meisten haben wir geglaubt, Mensch, da sind unsere Geschwister im Vatikan. Irrtum. Es waren die Delegierten Vatikans, von uns eingeladen, bei der Generalkonferenz in Utrecht. Naja, weiterhin ging es genauso. Nur inzwischen ist sozusagen die Blase ohne Luft geblieben. kommen wir weiter und überlegen wir uns ein klein bisschen, wie es mit dem Einthron mehrerer Reiche. 1993 war ich auf die Reise von Rumänien nach Deutschland und es war 3 Uhr in der Nacht und Bush gab etwas bekannt. Wir wollen Demokratie machen. Alle, die wollen mitmachen, sollen nach Irak kommen, Demokratie auszuüben. War das Demokratieausübung oder ein klein bisschen etwas anders? Naja, will ich nicht viel kommentieren. Will ich nur etwas sagen, könnt ihr euch vielleicht, oder das war ein bisschen später, das war beim ersten Krieg, war 91, das war ein bisschen später, weil es war Schröder schon an der Macht. Und Schröder, Chirac und Jelzin, glaube ich, die haben ein klein bisschen was kommentiert. Das nicht gerade das demokratischste Art und Weise ist, nach Irak reinzukommen und einzumarschieren, das Land einzunehmen. Die Irak war damals ein modernes Land mit viel Erdöl. Wer heute ein klein bisschen Bilder davon sieht, stellt ein bisschen etwas anders vor. Schaut ihr auch nach Libyen. Libyen war schlechthin das modernste Land der Welt. Und wenn jemand Einzelheiten davon haben will, kann ich euch in Anführung nach dem Gottesdienst euch noch Einzelheiten geben. Heute ist Schutt und Asche. Ist das nicht ein Thron und mehrere Reiche? Wir betrachten uns als diejenigen, die mehrere Reiche repräsentieren. Wir haben in EU zurzeit 27. Aber haben wir de facto was zu sagen? Da sind in NATO ein bisschen mehr Länder. Meint ihr, dass Deutschland, und es ist ein repräsentatives Land, ne? Deutschland ist nicht irgendein Land, geschweige von Rumänien. Rumänien ist voll von Armee, von USA in erster Reihe. Haben wir zu entscheiden etwas? Oder gibt es einen Thron, so wie die Bibel und der Geisterweissagung sagt, dass zum Schluss Amerika was zu sagen hat? Und das hat Ellen White geschrieben, als Amerika gar nicht wichtig war. Sie konnten kaum sich beweisen. Die waren noch in Clinch mit Frankreich und England in erster Reihe. Und naja, können wir sagen, die waren nicht bedeutend. Ab dem Zweiten Weltkrieg weiter, dann bekamen die Amerikaner etwas mehr Gewicht. Und zurzeit, wer hat was zu sagen? Nur die Amerikaner. Jemand anderen hat gar nichts zu sagen. Vielleicht meckern wir auch an der Ecke, da oder drüben, sagen wir was, wie Schröder damals etwas dagegen. Aber tun haben wir gar nichts. Weiß jemand, welches Land die zweitgrößte Budget für Irak gehabt hat? Wir sagen, wir sind Deutsche und von unserer Geschichte da dürfen wir uns nicht beteiligen. Und angeblich haben wir uns in Irak nicht beteiligt. Wir haben nur die gute Technik. Wir konnten mit unserem Beobachtungsflüge alles klar erörtern und den Amerikanern gesagt haben, dort und dort und dort und dort müssen die Bomben kommen. Wir haben sie nicht geworfen. Als Finanzen sind wir nach USA auf dem zweiten Platz in Irak gewesen. Das sind nur Kleinigkeiten, um zu beweisen, dass im Grunde genommen die Bibel hat es schon, und das sind 2600 Jahre da, schon damals hat die Bibel die Wahrheit gesagt. Ein Thron, mehrere Reiche. Kommen wir ein klein bisschen weiter. Ich gürte die Streitwagen samt ihrer Fahnen um und werfe die Rosse zum Boden, dass die Reiter mit dem Schwert übereinander fallen. Was bedeutet das? Oft sagen wir haben gerade Ära Merkel zu Ende gehabt. Wer war schuld, dass es in Deutschland nicht mehr so gut ging? Selbstverständlich Berkel, ne? Als ich von Rumänien wegging, war Ceausescu noch an der Macht. Wer war schuld? Ceausescu. Könnt ihr überall in dieser Welt gehen, wenn etwas für das Volk nicht zufriedenstellend ist? Wer ist schuld? Immer der, der dort oben steht, oder? Es ist selbstverständlich. Er ist schuld oder sie. Kommt drauf an, was für eine Regierung da ist, ja? Habt ihr auch bemerkt, es ist auch eine symptomatische Sache. Wenn du jemandem was Gutes tust, wie oft passiert, dass er sich bedankt bei dir? Und wenn du etwas Falsches jemandem gemacht hast, wie oft kommt vor, dass er dir vorwirft? Wisst ihr, wie die Prozentsätze stehen? Oder die Verhältnis? 1:10. Wenn positiv ist, 10% oder, ja, ein Zehntel von denen, die negativ kommentieren, sind präsent. Das heißt, negative Werbung verbreitet sich 10-mal schneller als positive Werbung. Das wissen wir auch in der Wirtschaft. Ja, und man sagt ja, wie kannst du das interpretieren? Was bedeutet das? Ich sage aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin in Bukarest gewachsen und als Teenager, wir waren noch in der Schule, da, wenn Ceausescu Besuch bekam von jemand oder er einen Besuch machte irgendwo, mussten wir von der Schule und von Fabriken rauskommen und ihm huldigen. Jetzt weiß ich nicht, kommen noch welche hier aus dem sozialistischen Lager? Sind noch welche, oder? Habt ihr für Honecker oder für jemand anderen auch geklatscht? Nicht? Habt ihr die Gelegenheit? Seid ihr verschont gewesen? Ne, das ist gut. Ich habe geklatscht. Ich habe mich hinter den Finger versteckt, habe ich gesagt, Mensch, ich bin nur ein Kind. Wer bin ich? Es waren in der Massenmenge Leute, die gewusst haben, wann sie klatschen müssen. Und die haben angefangen zu klatschen. Und was haben wir gemacht? Wir haben nicht einmal gehört, was er gepredigt hat. Aber geklatscht haben wir auch. Wisst ihr warum? Weil wir Angst gehabt haben. Wenn du nicht klatscht, könnte sein, dass du befragt wirst von irgendjemand, warum du nicht geklatscht hast. Und das war wichtig. Und wir sagen, na ja, wir haben den Regime nicht unterstützt. Ja, sicher in direkten Art und Weise haben wir die Regierung nicht unterstützt. Aber ich frage euch, jetzt komme ich ein bisschen näher. Schauen wir die 1933 bis 1945. Meint ihr, dass die Deutschen alle so schlecht waren, dass sie unbedingt 6 Millionen Juden ermorden wollten? Oder? Ich bin kein Deutscher, darum erlaube ich mir so einen Kommentar, weil so ein Thema ist heikel in Deutschland. Nein, ich bin nicht der Meinung, dass alle Deutschen so schlimm waren. Aber die meisten Deutschen, mit kleinen Ausnahmen, haben Angst gehabt. Wisst ihr, was passierte mit einem Deutschen, der Juden beherbergt hat und erwischt wurde? Wisst ihr, habt ihr gelesen? Was passierte? Wurde gleich erschossen. Die Juden waren verhaftet und in Konzentrationslager befördert. Hätte man theoretischerweise eventuell noch ein klein bisschen eine Chance gehabt zu überleben, aber der Deutsche hat keine Chance mehr gehabt. Und ich frage mich, wenn ich ein Deutscher gewesen wäre auf der Zeit, ob ich den Mumm gehabt hätte zu sagen, ja, ich möchte noch ein paar Juden bei mir haben. In meinem Kopf ist es so. Ich spiele mir ein bisschen so ein Szenario und ich würde tun. Theoretisch. Wisst ihr, warum sage ich so theoretisch? Weil wir die Probe noch nicht gemacht haben. Ich war kein Adventist, als ich den Militärdienst erfüllt habe. Darum rede ich nicht über den Halten des Sabbat im Militärdienst oder nicht, weil ich selber durch diese Erfahrung nicht gegangen bin. Ich kenne und ich erzähle oft Erfahrungen von Geschwistern, die toll, auch im Sozialismus, sabbatfrei das Militärdienst erfüllt haben. Aber ich erlaube mir nicht, zu reden über etwas, durch das ich nicht gegangen bin. Ich kann meine Absichtserklärung, wir wissen nicht, was kommt. Meine Absichtserklärung ist immer fest, im Sattel zu bleiben, treu Gott gegenüber zu bleiben. Aber wir sollen uns nicht auf uns basierte Entscheidungen hervorrufen, sondern sollen wir immer im Hinterkopf haben, der Gedanke, Gott soll mir helfen, treu zu bleiben. Habt ihr euch noch erinnert, was Petrus und die anderen gesagt haben? Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich bin der Nonplusultra. Und ich habe noch einen kleinen Block mit drei Punkten, die ich zum Schluss mit euch noch besprechen möchte. Da steht in dem letzten Vers: An jenem Tag mache ich dich, Zerubabel, der Sohn Shealtiels, zu meinem Bevollmächtigten. Du sollst für mich wie ein Siegelring sein. Ich, der Herr, der ganze Welt, sage es zu dir. Da habe ich auch ein bisschen ein kleines Problemchen mit dem Original, aber mit der Übersetzung in dieser Form. Aber ich erkläre euch so, wie es im Original steht. In erster Reihe steht ein Begriff, ich werde dich nehmen. Und was will das sagen? Ich weiß nicht, welcher der Stärkste ist in dieser Gemeinde. Aber nehmen wir einen jungen Mann, um die 30 rum, voll bepackt mit vielen Muskeln. Und kommt Cornel, der 67-Jährige, und sagt, gehen, ich habe keine Angst. Den packe ich dreimal am Tag. Was würdet ihr sagen, wenn ihr von meiner Seite sowas hören würdet? Der pickt nicht mehr richtig, oder? Wie soll er mit dem sich anlegen? Der ist viel jünger, viel stärker, viel. Alle Vorteile sind auf seiner Seite. Wie will Cornel das in den Griff bekommen? Dann nimmt er mich, so wie in Filmen, und macht, was er will mit mir, oder? So ungefähr stelle ich mich vor, wenn Gott mit uns umgeht und sagt, ich werde dich nehmen. Ich werde dich nehmen. Nicht du. Ich werde dich nehmen und dann mache ich mit dir, was zu machen ist. Und da ist die Rede von Erlösung. Die Erlösung ist nicht von mir abhängig. Ich kann gar nichts tun für die Erlösung. Aber Gott hat uns versprochen, ich werde dich nehmen und dich dort befördern. Ein zweiter Punkt. Wie einen Siegelring steht hier. Wie würden wir in moderner Sprache sagen, ein Siegelring? Wie würden wir heutzutage sagen? Wie einen Stempel. Ja? Merkt ihr was? Die Bibel sagt uns, wer oder was der Stempel ist. Was ist der Zeichen Gottes? Was ist Zeichen Gottes? Vor einigen Monaten war ich in einer Baptistengemeinde zu Predigt. Und es kam mir so, ich bin nicht derjenige, der mit der Tür ins Haus gehen will. Ich möchte die Menschen respektieren und beachten. Aber an der Predigt, ich habe über die dreifache Engelsbotschaft gesprochen. Und ich habe gesagt, Geschwister, ihr kennt mich. Ich komme bei euch seit Jahren, fast jeden Monat einmal, und predige. Ihr wisst, von meiner eigenen Initiative werde ich nicht euch eine Predigt über Gesetz halten oder über den Sabbat. Aber es ist an der Zeit gekommen, Geschwister, euch klar und deutlich zu sagen und euch etwas vorzulegen. Warum meint ihr, dass EU uns erzählt jetzt ganz großartig, dass wenn wir den Sonntag halten, als Familientag, als ökologischen Tag, werden wir 40% CO2 einsparen? Und noch einmal war auf der Liste noch einige Sachen dort, dass wir ökologisch gut für diese Welt machen. Und ich habe gefragt, ja, was meint ihr, woher soll diese Ersparnis kommen? Wie stellt ihr euch vor? Und dann habe ich gesagt, liebe Geschwister, heute muss ich euch ganz klar und deutlich sagen, eine Sache. Wir predigen seit über 150 Jahren, dass letzter Kampf in die Geschichte dieser Welt ist zwischen Sonntag und Samstag. Warum meint ihr, dass diese Leute von draußen unbedingt Sonntag wollen? Habe ich rhetorisch die Sache abgeschlossen. Zum Schluss kam der Gemeindeleiter zu mir und sagte, Bruder Dengel, ich habe eine Bitte. Diese Predigt ist zu wichtig für diese Zeit. Heute fehlen einige aus der Gemeinde. Ich bitte dich, diese Predigt zu wiederholen bei der nächsten Möglichkeit. Geschwister, es ist an der Zeit, dass wir nach vorne treten und sagen, klar und deutlich, pass mal auf, das ist Sache. Ein Buch zu verteilen, der große Kampf. Nicht nur, aber der große Kampf macht eine tolle Arbeit. Verteilt ihr, wo ihr könnt. Und Ellen White sagt uns, es wird, wenn alle diese Dinge, diese Ereignisse in Erfüllung kommen, dann werden nur die Leute reagieren. Vor 30, 40 Jahren habe ich gepredigt, alle diese Leute kommen zu uns und so weiter und so fort. Ich predige sowas nicht mehr. Wir sind nicht bereit, diese Menschen zu empfangen. Leider muss ich so feststellen. Und ein letzter Punkt. Der Stempel ist Sabbat. Aber wir sind wie ein Stempel. Gott braucht Zeugen, die für ihn beweisen, das, was Gott gesagt hat in sein Gesetz, ist einsetzbar und einhaltbar. Und ein letzter Punkt. Ich habe dich gewählt. Wofür hat mich Gott gewählt? Wofür hat Gott Zerubabel gewählt? Der Spross Babylon, und was bin ich im Grunde genommen? Alle leben wir in Babylon. Ist einer von euch der jüdische Abstammung hier in dieser Gemeinde? Keiner, ne? Ich auch nicht. Wir sind alle Sprösse Babylons. Und ich behaupte, in erster Reihe der Text, die wir heute Morgen gelesen haben, adressiert sich mich und dir. Wir sind die letzte Generation. Und wenn wir über diese Erschütterung der Welt reden wir über die Endzeit, wenn alle Ereignisse sich hereinstürzen und das Ende kommt. Liebe Geschwister, wir stehen vor dem Ende. Und es ist an der Zeit, dass wir klar und deutlich reden. Dass die Leute unmissverständlich wissen, was sie zu tun haben. Wisst ihr was? Es ist interessant. Ich reise viel und ich bin in viele Kirchen. Und ich stelle immer wieder fest, vor ungefähr 15 Jahren war ich in einer Brüdergemeinde in Essen. Und ich hatte mein Teil bei der Predigt gehabt, so 15, 20 Minuten. Und nachdem, es war in Adventszeit, und nachdem ich fertig war und runterkam, kam jemand zu mir und sagte, du bist adventistischer Pastor. Da habe ich gesagt, ich bin kein Pastor. Ich habe theologisches Studium hinter mir, aber ich bin kein Pastor, ich bin ein Gemeindeleiter irgendwo in einer kleinen Gemeinde. Er hat gesagt, ja, man merkt gleich. Und dann redete ich mit ihm, ich bin immer sehr direkt, redete ich mit ihm und kam ich auch zur Sabbat. Er war ein ehemaliger Fahrer, seit 3 Monaten hat er aufgehört, Fahrer zu werden. Damals 2004, 2005, so um den Dreh, wurde eingeführt, dass die evangelische Kirche akzeptiert die Partnerschaft. Damals war noch nicht eine gleichgeschlechtliche Ehe, sondern nur eine Partnerschaft. Und er hat gesagt, das kann ich nicht vertreten, das kann ich nicht tun. Und ist ausgetreten. Und dann sprach ich mit ihm über den Sabbat und er sagte mir, ich halte den Sabbat. Dann habe ich gesagt, ja, wir sind in dem gleichen Boot. Warum kommen Sie nicht zu uns? Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Aus dem Babylon bin ich einmal rausgekommen. Dann wollte ich ein klein bisschen mehr wissen. Ja, was meint er damit? Und er meinte, dass wir in verschiedene Ecken Deutschland und nicht nur Mitglieder sind bei dem ACK. Wer hört, soll hören. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht derjenige, der befugt ist, eine Beurteilung zu machen. Ich stelle nur fest, dass manche gläubige Zirkel außerhalb der Gemeinde nicht gut sprechen diese Sache für uns. Und wenn wir ein klein bisschen die ganze Sache betrachten, müssen wir etwas feststellen. Was uns bezeichnet als wirkliche Adventisten, ist unser Missionarismus. Sind wir noch oder sind wir nicht mehr? Sagen wir weiter oder sagen wir nicht mehr? Und das muss ein Prinzip sein. Und oft sind wir zu schwach, dieses Prinzip einzubehalten. Ich möchte mit einer Familienerfahrung schließen. Wir kamen nach Deutschland und bald danach haben wir gebaut in Fischbach, weil wir nicht genug Platz gefunden haben. Ich hatte Bubu-Mädchen und ich habe auch eine Schwiegermutter. Und da haben wir unter 1500 D-Mark keine Miete gefunden. Dann haben wir gesagt, gut, dann zahlen wir 2000, bauen wir selber. Und haben wir gebaut, Gott sei gelobt. Waren wir vollkommen, das ist eine eigene Erfahrung. Aber gut, haben wir die Kinder in eine andere Schule in Fischbach. Wir wohnen in Brunn. Gegeben. Und dort war kein einziger Adventist. Nur unsere Kinder. Und Kinder brauchen auch Freunde. Und er hat sich befreundet mit einem Italiener. Ein guter Junge, aber Katholik. Und wir haben den Junge bei uns genommen. 4-5 Mal. Einmal dürfte auch unser Elvis einmal dort gehen. Und so ging Jahr für Jahr. Wir haben gefastet und gebetet. Nichts passierte. Waren schon 18, 19. Und der Geburtstag am 4. November von dieser junge Italiener fiel auf einem Sabbat. Und es war Sonntag vor diesem Sabbat. Und sagte der Italiener, kann Elvis nicht einmal seinen Gott lassen für seinen besten Freund? Weil unser Sohn hat ihm gesagt, ich komme zu deiner Geburtstagsfeier, aber nur nach dem Sabbatschluss. Und Gennaro war empört. Wie ist das möglich? Kannst du nicht heute oder am Samstag ist mein Geburtstag, kommst du nicht zu meinem Geburtstag? Wir haben nichts gesagt, aber wir waren ein klein bisschen nicht positiv beeindruckt. Lebte damals auch meine Schwiegermutter, eine sehr gläubige Frau. Und nachdem Gennaro weg war, gehe ich zu meinem Sohn und fange ich an, so behutsam mich zu nähern und zu sagen, Elvis, meinst du nicht, dass Gennaro ein bisschen zu viel verlangt? Und Elvis hat angefangen zu weinen und sagte, Papi, wie kannst du aufhören zu beten und zu fasten für Gennaro? Gennaro kommt! Wir haben nichts gesehen. Aber 3-4 Monate später kam Gennaro an einem Freitag. Am meisten am Wochenende war er bei uns. Es ist so wie ein Ziehsohn für uns. Kam er am Freitagabend und hat gesagt, bis jetzt habe ich euch immer guten Abend gesagt. Ab heute werde ich euch Gottes Segen sagen. Ich weiß nicht, ob in dieser Gemeinde jemand den Gennaro kennt. Er ist auf neu gegründete Maranatha-Gemeinde war der erste getaufte Glied. Er ist auch heute ein gläubiger Mann, hat geheiratet, hat ein Mädchen. Mission ist nicht nur auf die Straße etwas zu verteilen, irgendwo an jemanden zu gehen und unbedingt mit dem zu reden, sondern Mission ist ein Prinzip. Wenn ich jemanden finde, der mit mir heute über den Glauben reden will, dann lasse ich alles auf die Seite liegen und rede ich mit ihm. Es könnte sein, dass morgen nicht mehr den Lust hat. Es kann sein, dass er mit dem Priester morgen spricht und der Priester sagt ihm, oh, mit solchen Leuten sollst du dir nichts zu tun machen. Geschwister, ich bin überzeugt, wenn wir wollen, und ich bete immer wieder, gib mir Gelegenheit zu reden und zu bezeugen. Und das ist unsere Rolle, ist deine und meine Rolle in dieser Gesellschaft. Es ist wenig Zeit noch. Es ist nicht mehr viel. Aber in dieser Zeit sollen wir fleißig dabei sein, die Wahrheit weiterzugeben. Es könnte sein, dass übermorgen die Möglichkeit nicht mehr da ist. Gott segne uns dazu. Amen.